Einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend oder guten Morgen oder auch immer, wann ihr den Podcast hört. Und willkommen zur zweiten Folge.
Ja, ich begrüße euch auch, liebe Leute da draußen. Ich bin der Joe von Linux Umsteiger und das ist heute unser zweiter gemeinsamer Podcast.
Oh ja, und ich freue mich wie ein Flitzebogen drauf schon fast. Wir haben ganz, ganz viele coole Themen rausgesucht. Werden wir wahrscheinlich wieder nicht alle schaffen, aber das ist ja gar kein Problem. Und erstmal ein dickes Sorry für den Ton letztes Mal. Das war so ein bisschen mein Fehler am Ende. Und ja, ich hoffe, dieses Mal ist es besser und wir, beziehungsweise ich, verhaue nicht so viel. Ja?
Also ich denke, ihr habt trotzdem alles verstanden, was wir so von uns gegeben haben. Insofern, ja, es zählt ja der Inhalt. Letztendlich hoffe ich.
Genau, das hoffe ich auch. Und ja doch, also wir wollten uns auch nochmal am Anfang herzlich für euer positives Feedback doch bedanken. Zum Beispiel auf SoundCloud haben wir jetzt schon 30 Follower und unser Stream wurde 500 Mal gehört. Und genau, auf YouTube haben wir um die guten 1500 Klicks erstmal. Und das für einen Podcast ist eigentlich, also der seine erste Folge erst hatte, finde ich das wirklich super. Und ich denke, ja, freut mich, dass ihr da so viel Positives aufgenommen habt. Und vielen, vielen Dank auch nochmal einfach für euer Feedback. Wir hoffen, der zweite Podcast wird mindestens genauso schön.
Ja, davon gehe ich aus. Uns macht es auf alle Fälle Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß, zuzuhören.
Ja, und tatsächlich hätten wir am Anfang noch etwas Podcast-internes oder was für den Podcast. Und zwar haben wir so ein kleines Problem mit SoundCloud und falls da sich ein paar Leute auskennen, können die uns da gerne ein paar Tipps geben. Und zwar verlangt SoundCloud spätestens bei uns ab der dritten Folge, dass wir insgesamt, ich glaube, 8 oder 9 € im Monat oder sowas zahlen, was wir jetzt persönlich oder was ich jetzt auch persönlich und Joe auch persönlich jetzt nicht ganz so cool finden dafür, dass SoundCloud nur ein paar Megabyte hostet und das war's quasi erstmal oder halt zum Player bietet und alle anderen Dienste, also ich habe uns mittlerweile auf ein paar Diensten angemeldet, gehe ich nochmal ganz kurz gleich die Liste durch. Jedenfalls nur für ein bisschen hosten finden wir 8 € pro Monat schon echt relativ viel. Von daher wissen wir noch nicht, ob wir wirklich komplett auf SoundCloud bleiben. Aber mittlerweile sind wir auch auf vielen verschiedenen anderen Plattformen verfügbar. Zum einen auf YouTube wollen wir auch eben verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob wir da wahrscheinlich sogar auch einen eigenen YouTube-Kanal gründen. Müssen wir uns, glaube ich, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber da wird man uns auf jeden Fall hören können. Ansonsten auf gpodder.net, so, tut mir leid. Dann auf Spotify sind wir mittlerweile, auf Stitcher.io, auf TuneIn und auf Deezer. Genau, könnt ihr uns überall hören und folgen und ja, einfach eure Lieblingsplattform nehmen, wie ihr wollt. Außerdem haben wir auch gleich nochmal einen RSS-Link mittlerweile da. Genau, den kann ich euch dann auch nochmal teilen, zum Beispiel auf YouTube. In der Videobeschreibung findet ihr den oder ja, sind noch so ein paar Sachen geplant. Ja, vielleicht wird es dann auch mal eine ganz kleine Internetpräsenz geben, sodass genau ihr dann dort auch nochmal alle Plattformen finden könnt, wo wir da sind. Und das heißt, ihr könnt dann auch euer Lieblings-Podcast-Programm nehmen und uns da dann hinzufügen. Zum Beispiel gibt es das Programm GNOME Podcast. Das ist ja erst vor einem Jahr oder sowas rausgekommen. Habe ich so mal probiert mit unserem Podcast. Funktioniert einwandfrei. Und auch mit ein paar Podcasts-Apps auf dem Handy war das auch alles kein Problem.
Ja. Also ich finde es auch cool, wenn ihr das Ganze bei YouTube einfach euch anhört. Auch wenn YouTube eigentlich ein Videoportal ist und man da gewöhnt ist, dass man da irgendwas auch zu sehen bekommt. Aber das ist halt für uns eine coole Sache, die wir ganz einfach machen können, ne? Weil wir einfach bei YouTube schon dabei sind.
Genau, das auf jeden Fall. Und ja, nutzt einfach eure Plattform eurer Wahl oder die Plattform eurer Wahl. Könnt uns auch immer gerne Feedback zukommen lassen. Ich finde, wir könnten da eigentlich unsere E-Mail-Adresse da quasi veröffentlichen, dass ihr uns da auch Feedback über E-Mail schreiben könnt, falls ihr nicht auf SoundCloud oder YouTube angemeldet seid. Ein Momentchen. Irgendwo müsste ich es haben. So, die E-Mail ist podcast.jean.joe@gmail.com. Genau. Nur, dass ihr das quasi wisst. Ich glaube, ist es auch, oder ich verlinke es vielleicht auch in den Beschreibungen, sodass ihr uns dann da auch gerne Feedback zukommen lassen könnt, ohne dann euch irgendwo anzumelden. Ja. Ich denke, das wäre es erstmal zum Podcast internen, oder?
Also eins wollte ich noch loswerden, weil ein Kommentar bei SoundCloud war auch in die Richtung gehend, dass wir hier jammern. Und dem möchte ich irgendwie entgegentreten. Also wenn wir hier etwas besprechen, dann ist es, glaube ich, in den seltensten oder eigentlich in überhaupt keinem Fall jammern, sondern wir setzen uns einfach mit dem auseinander, was momentan gerade aktuell ist in der Szene. Ja, zwei Typen, die sich über Linux unterhalten, mehr ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jammern, dann sagen wir das explizit dazu oder wenn man das dann am Ende so meint. Ansonsten versuchen wir ganz einfach so, ja, einfach um so ein paar Themen zu sprechen, die uns halt eben gerade interessieren. Und wenn ihr da irgendwie mal etwas meint, zu Negatives zu hören oder sowas, schreibt das uns auch gerne. Feedback ist uns da immer sehr, sehr wichtig. Aber eigentlich meinen wir es meistens nicht jammernd. Wenn, dann sagen wir das explizit dazu.
Kritisieren darf man ja was.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Tja, genau, dann würde ich sagen, wären wir soweit durch erstmal mit dem Podcast internen.
Ja, dann fangen wir mal an.
Dann kommen wir doch einfach mal zu unserem ersten Thema und manche werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben und eigentlich ein Projekt, was relativ spannend ist, und zwar das Purism Librem 5. Falls ihr es nicht kennt, das ist ein Linux-Smartphone, was im dritten Quartal 2019 rauskommen soll, ich glaube so Oktober oder so, was komplett auf Open-Source-Software basiert. Also nicht nur die Software ist Open-Source, sondern auch die einzelnen Treiber und so weiter. Dort soll alles Open-Source sein und man kann sich damit dann eigentlich auch sehr, sehr sicher sein, dass wirklich gar keine Daten gesendet werden, wo man das gerade nicht will oder die man gerade nicht quasi auf dem Schirm hat. Also ein sehr auf Sicherheit getrimmtes Smartphone.
Ja, ich habe das gestern auch in meinen News auf meinem Kanal gehabt und wir haben uns hinterher ein bisschen drüber unterhalten und ja.
Hey, ich glaube da.
Mach mal weiter, weil bei mir klingelt es gerade.
Da klingelt es ja. Ja gut, Joe ist garantiert gleich wieder da. Jedenfalls hat erstmal für euch das Librem 5 so ein paar Spezifikationen oder haben sie jetzt mittlerweile rausgegeben, Purism, und zwar hat man da tatsächlich nicht so viel für den angekündigten Preis. Man hat insgesamt $600, muss man glaube ich zahlen am Anfang, und ich sage euch mal so, das Smartphone hat eine Auflösung von 720x1440 Bildpunkten. Das ist nicht mal eine HD-Auflösung und ja, ich glaube, es ist nur die HD-Auflösung und nicht die Full-HD-Auflösung. So meine ich es. Und das ist tatsächlich wirklich jetzt nicht so das High-End, die High-End-Klasse, in der man den Preis erwartet. Oder der Preis ist High-End quasi, aber die Technik ist eher Low-End quasi. Also eigentlich fast jedes Smartphone ab 200 Euro hat ja eigentlich schon Display ab 1080 Bildpunkten. Da muss ich sagen, ist das wirklich wieder nicht so schön.
Da sind wir eigentlich stehen geblieben, was ich auch sagen wollte, was ich gestern auch von meinen Leuten im Discord-Server gehört habe. Die haben auch gesagt, schön und gut, aber der Preis, wow. Ja, also das ist schon sehr teuer. Wer soll sich das denn kaufen, wenn man auch bedenkt, dass ja nicht alle Funktionen, die man so gewöhnt ist, verfügbar sind?
Und auch vor allem die Apps halt nicht. Ja? Also,
Ja.
das ist ja das ganz große Problem bei den Linux-Smartphones, dass du ja kaum Apps hast und nicht mal WhatsApp oder sowas hast. Klar, ich selber bin jetzt auch nicht so der größte Fan von WhatsApp, wer mich kennt. Aber das ist halt schon. Ist schon eine, also du zahlst halt 600 € dafür, dass du ziemlich eingeschränkt bist und eigentlich eine Technik hast, die viel zu low-end für den Preis ist, ja. Also da gibt es auch zum Beispiel ein anderes Beispiel mit dem Fairphone. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal ein bisschen was gehört hast.
Ja.
Das kostet auch, ich weiß es nicht, wie viel das Fairphone 2 kostet. Ich glaube, so um die 650 €. Vielleicht sind sie mittlerweile ein bisschen runter. Will mich jetzt da nicht genau festlegen, aber sagen wir so, die Hardware ist da auch ein bisschen zu teuer angelegt am Ende. Aber gut, das Fairphone hat halt den Vorteil, dass es fair produziert wird, dass es unter, ich glaube, europäischen Arbeitsbedingungen auch zusammengebaut wird. Ich glaube, in Großbritannien oder sowas wird das zusammengebaut. Müsste ich aber auch nochmal genauer nachschauen dafür. Jedenfalls, ja, wird das halt insgesamt fair zusammengebaut. Du kannst Sachen auswechseln und so weiter. Das ist schon eine coole Sache. Da verstehe ich dann so ein bisschen den Preis. Aber da muss ich sagen, ist es schon, ja, also die legen da jetzt nicht so viel Wert, ich glaube, auf faire Herstellung. Ja, ich weiß nicht. Also finde ich schon ein bisschen überzogen den Preis. Aber gut, sie hatten wahrscheinlich sehr, sehr hohe Entwicklungskosten und sie mussten ja auch viel quasi neu entwickeln. Also Librem 5 sollte ja, glaube ich, letztes Jahr um die Zeit quasi erscheinen. Und das haben sie, glaube ich, zwei, dreimal jetzt nach hinten verzögert. Und das ist schon, ja, man sieht da schon, dass da eigentlich wahrscheinlich auch viel mehr gemacht werden musste, als man eigentlich am Anfang gedacht hat. Und klar, dass das irgendwie jetzt schon ein bisschen viel Geld am Ende dann kostet. Aber gut.
Ja, je kleiner das eine Firma ist, die sowas stemmt, umso höher ist natürlich der Preis. Ne? Das ist klar, allein schon von der Herstellung. Und sagen wir mal so, da ist halt auch, wenn man sich sowas anschafft, ist ja auch Idealismus ein Grund. Ne? Also da WhatsApp wurde gestern auch angesprochen. Ne? Da hat jemand zu mir gesagt, wenn WhatsApp nicht geht, dann scheidet dieses Phone einfach aus. Ne? Man, ja, ist halt so. Und die Leute, die dieses Phone kaufen, die sind vielleicht auch Gegner von WhatsApp und die finden es vielleicht dann gar nicht so tragisch, weil sie sowas gar nicht haben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird sowieso nichts für den normalen Standardnutzer sein. Und die Leute, die ja, die das haben wollen, die werden damit, glaube ich, auch super zufrieden sein, weil sie, ich denke, man sieht relativ schnell, worauf man sich einlässt. Ich muss sagen, für mich wäre es jetzt selber nichts. Ja, halt ganz einfach, weil die ganzen Apps halt fehlen. Aber ansonsten finde ich das Prinzip dahinter wirklich nur sehr, sehr lobenswert und ja, ich hoffe, dass das Purism 5 auch gut bei der Community und bei den Käufern am Ende ankommt und dass es hoffentlich nicht das letzte Smartphone war. Ja.
Es gibt ja auch alternative Betriebssysteme für das Smartphone. Ne? Also man kann sozusagen sein altes Smartphone behalten, hat die Technik von einem Samsung oder was auch immer und spielt dann sozusagen ein alternatives Betriebssystem auf, das auch Open Source ist. Die Problematik ist, dass man das entsperren muss und dass man dann die Garantie verliert. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Ja, nicht nur das. Und zwar ist es eigentlich auch bei solchen Smartphones häufig sehr, sehr schwierig eigentlich zu installieren, beziehungsweise ist halt wirklich nicht für den Endanwender ausgelegt. Also ich selber habe, glaube ich, nie unter einem halben Tag das Ganze geschafft, so ein alternatives Betriebssystem drauf zu installieren. Aber der Unterschied zwischen dem Librem 5 und solchen Smartphones ist dann, dass die Treiber aber weiterhin meistens proprietär sind. Und beim Librem 5 sind sie wirklich alle Open Source. Das ist auch nochmal so ein großer Vorteil. Deswegen wird das da auch nochmal oder ist einfach nochmal eine andere Liga. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube auch das allererste Smartphone, soweit ich weiß, was wirklich komplett Open Source ist. Und das ist eine schöne Sache.
Ja, absolut. Also wenn man es jetzt vom Idealismus her betrachtet und was die da aufgezogen haben, Hut ab.
Auf
Und
jeden
ich
Fall.
denke, es findet auch seine Käufer,
Ja,
trotz allem.
auf jeden Fall. Und
Aber nicht den breiten Markt.
nee, ich denke, dafür ist es auch nicht ausgelegt. Und ist vielleicht auch besser so. Also, ich glaube, wenn das ein Massenbetriebssystem werden würde oder halt einfach in Massen verkauft werden würde und halt irgendwo Sicherheitslücken trotzdem irgendwo wären und die zu spät geschlossen werden können, dann wäre das ja ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Und das würde ich jetzt mal nicht so angehen. Und ich glaube, die wollen eh so unter sich sein. So manche, ich sag mal, spezielle Datenschützer oder sowas, die wollen jetzt nicht unbedingt so die Mainstream-Systeme verwenden.
Ja, klar. Also das Problem ist einfach, dass die Apps, die die meisten Menschen benutzen, geschlossen sind, proprietär und ja, dass das im Widerspruch steht zu sowas wie Librem.
Ja, und den meisten Menschen ist es ja eigentlich leider auch egal, ob jetzt die Software proprietär oder Open Source ist, was ja schade ist.
Ja, aber die haben ja teilweise auch keine Wahl. Also wenn du einfach WhatsApp-Nutzer bist, also was bleibt dir denn übrig?
Genau. Also wer in Deutschland ist nicht WhatsApp-Nutzer? Es gibt relativ wenig Leute, die keinen WhatsApp nutzen. Ich kenne tatsächlich ein paar, aber ja, wenn du halt irgendwie dich mal verabreden willst oder sowas oder einfach im Freundeskreis oder so, dann ja, schreibst du dir keine SMS oder leider auch nicht auf anderen alternativen Messengern oder sowas, sondern halt auf WhatsApp. Und das ist eine sehr, 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 sehr blöde Sache, wobei es ja da eigentlich auch super Alternativen gibt, zum Beispiel Signal oder Signal. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist komplett Open Source und hat einer der höchsten Verschlüsselungsstandards, die es gibt. Und ja, eine wunderbare Alternative zu WhatsApp und auch mit super vielen Funktionen. Ich glaube, Sprachanruf ja, ist auf jeden Fall dabei. Ich glaube, Videoanruf auch. Also von der Funktionalität steht das kaum WhatsApp hinterher. Und das ist wirklich eine große Leistung.
Ja, ja, aber die Leute nutzen das nicht. Zu mir haben auch schon Leute gesagt, ja, warum machst du denn immer noch Videos auf YouTube? Da gibt es doch so schöne alternative Open Source Geschichten. Warum machst du das nicht? Und ich habe da auch einiges ausprobiert und habe mein Video da hochgeladen. Technisch war das eigentlich meistens kein Problem. Die Plattform ist gut. Das Problem ist, dass da eben niemand ist. Na, dann hast du eben 4 Zuschauer auf so einer Plattform. Hm. Und die Leute müssten das kennen und nutzen. Und dann wäre es auch gut.
Ja, das ist halt eben so wieder die große Macht der Gewohnheit, die da viele Nutzer dann ganz einfach einholt. Klar, zum Beispiel, ich habe auch mal das Ganze versucht, auf Steemit zu machen, beziehungsweise meinen Kanal halt auf Steemit auch so ein bisschen zu betreiben.
Ich auch.
Du auch, cool, das wusste ich gar nicht. Oder? Warte. Doch, doch, klar, doch, du auf
also
jeden Fall.
Also DTube ist es dann, ne?
Genau, DTube, ja. Stimmt, doch, habe ich schon gesehen. Jedenfalls, ja, man hat dann tatsächlich immer so ein paar Kommentare und so weiter, aber am Ende, ja, war es der Aufwand irgendwie auch nicht so lohnenswert, beziehungsweise ich musste das Ganze halt immer doppelt rendern, zum Beispiel bei mir, weil ich eine Musik zum Beispiel in meiner Endcard nutze und auch, nee, ich glaube, das Intro geht, aber in meiner Endcard ist Musik, die ich nur auf YouTube so nutzen darf, aber nicht auf anderen Plattformen und somit musste ich dann immer 2 Versionen zum Beispiel rendern. Und ja, das hat einfach auch nochmal viel, viel Zeit gekostet. Und dafür, dass ich dann am Ende, ja, vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Zuschauer erreicht habe, im Gegensatz auf YouTube werden es dann halt teilweise auch mehrere 10.000, das ist dann halt schon ein Unterschied und ja, widerspiegelt halt nicht ganz so den Aufwand wider. Und das ist schade. Und es ging dann irgendwann auch nicht mehr weiter.
Ja, also YouTube ist eben die Plattform, wenn man da was machen möchte in der Richtung. Das kann man kritisch sehen und man kann auch YouTube nicht mögen. Das ist alles in Ordnung, aber die meisten Zuschauer sind bei YouTube und nicht woanders. Also wenn die Zuschauer woanders hingehen würden, dann würden wir ja auch woanders hingehen. Ist ja logisch, ne?
Auf jeden Fall.
Aber wir machen sie ja nicht für uns. Nur, ne, dass man gegen eine Wand spricht und sagt, oh, das ist toll, jetzt habe ich ein Video gemacht. Sieht zwar keiner, aber ist ja egal.
Oder sehen zwar wenige, sagen wir es so.
ja.
Ja, es ist schade. Jedenfalls, ja, ich habe zum Beispiel auch bei Steam jetzt in dem Fall dann irgendwann auch nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es groß weitergeht. Und dann, ja, irgendwie hat sich das dann auch im Sand verlaufen. Und es war, ich finde Steam mit einem guten Ansatz. Aber ja, ist halt so das Problem mit den Nutzern, dass da halt viele dann nicht überspringen. Und das ist schade. Oder Steemit hat zum Beispiel auch den entscheidenden Nachteil gehabt, dass du nach 2 Wochen oder sowas quasi deine Steemit-Währung bekommen hast. Und das war's, was jetzt eigentlich auch erstmal nicht schlimm ist. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Videos dann auch gar nicht mehr dann groß, ich sag mal, vorgeschlagen werden oder auch, ich sag mal, angezeigt werden oder dann, sagen wir so, nach 2 Wochen, dass eigentlich auch noch kaum noch irgendwelche Leute sehen und das ist auch ein bisschen schade. Aber gut, ich denke, wir sollten nicht so weit auf Steemit oder sowas rumreiten. Ja, wir waren, ich glaube, genau bei den ganzen Sachen, die halt teilweise proprietär sind.
Ja, also der Bogen wurde ja deswegen geschlagen, weil es eben die Problematik gibt, dass das alles sehr ehrenwert ist, was da gemacht wird. Dass es aber eben, wie soll man sagen, Dinge gibt, die einfach nicht funktionieren. Na, zum Beispiel beim Librem. Und dass es deswegen eben schwierig ist.
Ja, oder wo du halt ganz einfach was, ich sag mal, einsparen musst. Wie heißt das richtige Wort? Boah, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Jedenfalls, ja, musstest du halt Einstriche machen. Nee, Abstriche. Abstriche machen. So, Mann. Ja, dankeschön. ja, ich würde sagen, kommen wir dann doch zu einfach nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar, ich denke, die meisten werden es vielleicht auch schon mal ganz grob gehört haben. Blender 2.8 ist nun offiziell herausgekommen am 1. August, glaube ich. Also gestern. Das ist schon eine schöne Sache und das hat sich ja mega viel verändert. Du hast ja eine ganz, ganz neue, ich sag mal, ganz neue Oberfläche, ganz viele neue kleine Verbesserungen in der Bearbeitung. Ich glaube auch, also da wurde eigentlich alles rundum erneuert und ist alles nochmal auf ein neues Level gehoben worden, würde ich sagen. Und das ist hat mich sehr schwer beeindruckt. Ja, gibt es ja auch wieder einen neuen Blender-Film, den kann ich euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, kennst du die ganzen kleinen Blender-Fan-Videos oder die kleinen Blender-Filme?
Ja, also ich habe teilweise schon reingeschaut, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Blender-Nutzer. Ich habe ja teilweise mal versucht, Videoschnitte auf Blender zu machen, bin aber dann doch davon weggekommen, ne, weil es ist eigentlich kein Programm, mit dem man Videoschnitt machen sollte, obwohl es geht.
Ich weiß es nicht, ob der Videoschnitt bei Blender nicht schon relativ gut sein kann. Also ich kenne auch welche, die komplett über Blender schneiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie immer zu bequem. Also ich habe mich halt zu meinem Cardian Live hingezogen gefühlt oder beziehungsweise, ja, da kam auch einfach wieder die Macht der Gewohnheit, bevor ich wieder alle halben Sachen neu erlerne und so weiter. Und bei Cardian Live hast du ja ein paar schöne Effekte oder sowas, die du relativ einfach anwenden kannst und dann zum Beispiel so einen Zoom auch relativ einfach hinbekommst oder ja, so teilweise so kleine Sachen, ja, sind einfach auf anderen Plattformen anders und da habe ich bis jetzt leider nie die Zeit gehabt, mich damit richtig zu beschäftigen. Aber insgesamt habe ich Blender schon mal häufiger benutzt. Ich habe zum Beispiel auch meine eigene Super Tux-Card-Strecke erstellt, sogar das Ganze dann auf YouTube auch hochgeladen, also so eine Tutorial-Reihe dafür. Und ja, ich muss sagen, Blender macht schon super viel Spaß, wenn man so ein bisschen was davon am Ende versteht, wobei der Einstieg teilweise halt auch schon relativ schwer ist, weil halt alles so mega überladen ist, beziehungsweise war. Und das hat jetzt ja Blender auch versucht, in den Griff zu bekommen. Und ich finde, die Oberfläche sieht mittlerweile auch viel aufgeräumter aus. Und ja, Blender gewinnt einfach auch in der Hinsicht, denke ich, dann dadurch nochmal gut Popularität.
Absolut. Also was ich da sehe, das ist schon Hammer irgendwie. Also was sich da getan hat, wenn man es mit der alten Version vergleicht. Die haben aber auch 4 Jahre jetzt gebraucht, da muss man auch sagen. Da hat sie jetzt eigentlich lange Zeit gar nichts getan und jetzt kommt dieser große Wurf. Und sie bekommen ja auch mittlerweile sehr viel Unterstützung, auch finanzieller Art. Auch Ubisoft ist da jetzt eingestiegen. Also entwickelt sich auch in Richtung kommerzielles Produkt, würde ich meinen.
Blender, meinst du?
Ja, also der Einfluss ist zumindest von diesen ganzen Spielefirmen, ist mittlerweile schon groß.
Naja, aber dann müsste ja eigentlich jedes Open-Source-Projekt quasi kommerziell sein, wenn es halt ein paar Firmen hat, die halt irgendwas spenden. Also zum Beispiel auch Linux oder sowas. Also der Linux-Kernel, meine ich.
Ja, klar. Also ich meine, das kommerziell war vielleicht jetzt das falsche Wort. Ich meine, dass die Zuwendungen jetzt eben fließen, sodass man sagen kann, da kann man jetzt auch richtig ernsthaft arbeiten als Entwickler,
ach so,
weil man Geld dafür bekommt. So meine ich das.
Ja, also ich weiß ganz ehrlich gar nicht so genau, wie jetzt die Blender Foundation ist. Ist es die Blender Foundation? Ich glaube, es gibt die Blender Foundation. Jedenfalls, ich weiß es gar nicht so genau, wie die aufgebaut sind, aber ich denke schon, dass da ein paar fest angestellt sind und dann da halt weiterentwickeln.
Ja, das meine ich damit.
Ach so,
also,
ja.
Und zwar im positiven Sinne.
Auf jeden Fall.
Nee, nicht, dass jetzt wieder jemand meint, das ist jammern, sondern ich meine das positiv. Wenn Leute davon leben können, obwohl es Open Source ist und obwohl es kostenlos ist, das ist doch prima.
Finde ich auch. Also es gibt ja bei vielen Firmen das ganze Modell oder halt, ja, also proprietären Softwarefirmen ist das quasi, dass dann irgendjemand ein festes Gehalt bekommt, sondern halt eben auch bei vielen Open-Source-Firmen, was man vielleicht am Anfang gar nicht so denkt. Oder halt auch Open-Source-Projekten, wenn man so will. Also klar, nicht bei jedem, zum Beispiel bei Debian oder sowas, denke ich, ist keiner irgendwie so groß fest angestellt. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Community. Aber wenn man zum Beispiel Linux Mint sieht, Ubuntu, also Canonical, was gibt es sonst noch? Ja, Red Hat, ich denke, ist klar oder so. Oder auch
SUSE.
Genau, SUSE auf jeden Fall auch ganz groß. Schafft Arbeitsplätze quasi und ernährt damit sogar auch ein paar Familien wahrscheinlich am Ende, ja. Ist vielleicht einem am Anfang gar nicht so bewusst. Finde ich irgendwie auch cool, dass mit so einem Open-Source-Projekt auch Familien ernährt werden. Ist schon cool irgendwie.
Ja. Das Einzige, was sich manche Leute dann eben fragen, wie groß wird dann der Einfluss der Spender? Ne? Und da schießen dann eben auch Verschwörungstheorien ins Land. Ne? Also wie ist der Einfluss von IBM auf Red Hat zu werten und so weiter? Klar, schwierige Frage.
Ja, ich glaube, das haben wir schon letztes Mal so ein bisschen behandelt.
Jo.
Ne? Könnt ihr ja vielleicht nochmal reinhören, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert. Sind wir damals eigentlich zum Das heißt damals, vor einer Woche, zum Entschluss gekommen?
Nee.
Nicht so, ne?
Sind wir nicht. Kann man auch nicht.
Ich denke auch nicht. Gibt es keine klare Meinung. Beziehungsweise
du weißt ja nicht, was hinter den Kulissen vorgeht. Du kannst ja nur mutmaßen.
Ja. Ja, schon.
Und das wird eben auch getan, logischerweise.
Ja, klar. Ich denke überall so ein bisschen, ne? Also überall, wo nicht alles klar ist, gibt es immer irgendwelche, die dann da verschiedene Theorien aufstellen und Vermutungen aufstellen, was ja alles seine Berechtigung hat, beziehungsweise ja eigentlich auch ganz gut ist am Ende.
Ich glaube, jetzt würde Manjaro ganz gut ins Bild passen.
Ich denke auch.
Hatte ich gestern in meiner News-Sendung auf meinem Kanal. Da gibt es Neuigkeiten. Und zwar, also mehrfacher Art. Also erstens, dass sie einen Store machen, einen App-Store, der Flatpaks und Snaps einbindet. Das ist schon mal revolutionär, finde ich, für Arch-Derivat.
Und das beides gleichzeitig, ja, wohlgemerkt. Weil sonst hast du ja eigentlich immer eine Distribution, die eines anbietet, aber gleich nicht zwei.
Genau, wo bei GNOME, also beziehungsweise bei Red Hat oder Fedora jetzt gesagt wird, wir hauen die Snaps raus, macht Manjaro das Gegenteil. Die nehmen es mit auf.
Ja, und finde ich eigentlich einen schönen Schritt, dass man da beide Möglichkeiten gleich anbietet und beide Möglichkeiten quasi gleich bevorzugt. Ich habe so gelesen, dass der Philipp Müller wohl an dem Snapcraft Summit war. Ich glaube, der war in Kanada oder sowas.
Ja.
In Montreal, genau. Hat am Ende halt gemeint, dass es eigentlich keine oder die Vorteile am Ende einfach überwiegen bei Snaps und hat sich am Ende gedacht, komm, das sollten wir doch ein bisschen mehr unterstützen und mehr in Manjaro einbinden.
Ja, aber das Thema, das wird zurzeit hochgekocht und da gibt es auch erbitterte Diskussionen, auch zwischen den Entwicklern. Ne? Linux Mint hat sich ja vor kurzem sehr negativ über Snaps geäußert. Ne? Die wollen nur Flatpaks unterstützen. Und solche Diskussionen ziehen natürlich auch in der Community dann Kreise.
Ja, Also vollkommen verständlich auch. Und ja, was ist da eigentlich deine persönliche Meinung dazu?
Also ich persönlich habe ganz vereinzelt Flatpaks in der Anwendung. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich möchte, dass Flatpaks jetzt irgendwann die normalen Paketquellen ersetzen, ne? So wie man das teilweise bei Canonical raushört, dass ja, Snaps dann das ablösen sollen, ne? Wenn jetzt der Chromium-Browser nur noch als Snap zur Verfügung gestellt wird, dann ist das schon irgendwie so ein Richtungsmarker, ne? Ich sehe das mehr so als Ergänzung.
Ja, also ich auf jeden Fall auch. Ich finde insgesamt die Technologie wirklich sehr wegweisend, beziehungsweise finde es eigentlich auch gut, dass es sie gibt, weil es macht einfach vieles einfacher in Bezug der Abhängigkeiten und auch einfach, ja, du kannst als Entwickler von einer App halt das Ganze in einen Flat Store oder Flat Hub oder in den Snap Store reinhauen und dann funktioniert es auf jeder Linux-Distribution und das ist wirklich eine feine Sache, die man, ja, die man einfach oder eine Möglichkeit, die man zuvor nicht hatte und sondern nur mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden war, zum Beispiel erstmal ein DEB-Paket zu schnüren, ein RPM-Paket zu schnüren, das Ganze dann vielleicht auch noch irgendwie ins AOR zu bringen. Und ich denke, das AOR wird wahrscheinlich eine der einfachsten Sachen sein, denke ich mal. Aber so genau technisch kenne ich mich da jetzt nicht aus. Jedenfalls, ja, du machst es einmal quasi und dann läuft das. Das ist eine schöne Sache.
Aber es bläht natürlich das System insgesamt auf, ne, weil eben jede Anwendung die eigenen Abhängigkeiten mitbringt. Dann kann es das sein, dass bei der nächsten Anwendung das dieselben Abhängigkeiten sind und die werden dann sozusagen doppelt auf deinem System sein. Ne? Vom Platz her meine ich jetzt.
Ja, das hat so die Sache dabei. Wobei zum Beispiel Flatpak, ich weiß nicht, wie es bei Snap ist, aber Flatpak hat ja eigentlich tatsächlich auch selber Abhängigkeiten. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine KDE-App installierst, ich glaube, ich habe Kdenlive Live über Flatpak mal installiert, da kommt als eigenes Flat-Paket die KDE-Oberfläche oder sowas mit oder halt KDE-Bibliotheken mit, sodass du dann zum Beispiel, wenn du mehrere KDE-Apps über Flatpak installierst, dass du dann am Ende nur ein KDE-Library hast. Und das ist doch dann eigentlich schon wieder eine feine Sache, wobei man sich dann so ein bisschen nach dem Sinn vielleicht danach fragt, weil das kann APT ja eigentlich auch oder RPM oder Pacman oder sowas. Aber gut, ist dann halt alles plattformübergreifend.
Also für mich ist es eigentlich so die Chance, auf einer LTS-Version Ubuntu oder Debian oder sowas neueste Versionen zu testen und zu haben.
Das auf jeden Fall. Also ist bei mir auch ein großer Pluspunkt. Und meistens funktionieren die Flatpaks und Snaps ja auch wirklich problemlos. Wobei bei manchen Anwendungen es da noch manchmal Probleme gibt oder die noch nicht ganz so angepasst sind. Kommt halt eben auch darauf an, wie das maintained wird. Also manchmal machen das nur Community-Mitglieder. Ich würde aber eigentlich schon relativ stark empfehlen, nur offiziell unterstützte Flatpaks bzw. Snaps zu installieren. Ja, weil
Auf jeden Fall.
ich denke, klar, es gibt garantiert ganz eifrige Community-Mitglieder, aber ob die dann wirklich alles hundertprozentig so richtig machen oder ja, der Entwickler selber kennt seine App einfach am Ende besser und weiß, worauf man da vielleicht ein bisschen mehr achten sollte. Und ich würde euch eher nur die offizielle empfehlen. Aber meistens sind diese Projekte dann aber auch auf GitHub verfügbar, also diese einzelnen Projekte und dann kann man sich das dann vielleicht nochmal genauer anschauen, wenn man sich dann nochmal sicher gehen will.
Also ich denke, was diese zwei oder wenn man App-Image betrachtet, was diese drei Formate betrifft, da wird die Zukunft noch einiges Interessante für uns bereithalten und es wird noch jede Menge Diskussion geben. Da bin ich mir absolut sicher.
Ja, ich denke, die Diskussionen werden auch eher mehr als weniger, weil diese Technologien halt immer mehr quasi in den Linux-Alltag reintreten. Ja? Also siehst du ja bei Manjaro zum Beispiel, die implementieren das auch wirklich fest jetzt irgendwie. Canonical hat ja angekündigt, dass eine Chromium-APT-Paket ja, in Snap Installer quasi zu verwandeln, sodass, ja, also es wird auf jeden Fall immer mehr in den Linux-Alltag Einzug einnehmen, ob man will oder nicht, denke ich. Und ja, ich denke, das wird schon die Community so ein bisschen in zwei Teile spalten, beziehungsweise wenn es das jetzt nicht schon gemacht hat.
Also das ist genau das, was ich feststelle. Also es gibt auf beiden Seiten ganz extreme Meinungen. Also von denen, die das unfassbar blöd und dumm finden, bis zu denen, die sagen, jetzt stellt euch mal nicht so an, das ist doch toll, gibt's alles. Ne? Und die gehen aufeinander los. Und tja, das ist wiederum das Unschöne an der ganzen Sache.
Ja, es, manchmal kann man sich da vielleicht nicht so ganz ausstehen. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber naja, ich bin mal gespannt, was die, was das Ganze noch so auf sich hält. Und ich muss sagen, ich persönlich sehe das schon so ein bisschen kritisch, dass ja, Snaps immer mehr auch angenommen werden, weil wir halt uns da wirklich in eine komplette Abhängigkeit von Canonical ja, eingeben oder ergeben. Und da kann ich oder teile ich komplett die Meinung des Linux-Mitentwicklers Clément Lepreffet, der sagt, Leute, passt auf, die ganzen Server für die ganzen Snap-Pakete sind eigentlich unter Canonicals Hand und ja, jetzt ist es vielleicht noch so ganz komfortabel, aber wenn sie dann halt erstmal dadurch gewisse Macht erlangt haben, könnte ja theoretisch auch Böses damit passieren. Und da muss ich sagen, finde ich das, den Flatpak-Ansatz, dass halt jeder seine eigene Flatpak-Quelle quasi anbieten kann, auf jeden Fall besser.
Also meine Prognose, Flatpak wird sich durchsetzen und Snaps werden verschwinden. Das ist zwar sehr gewagt, was ich da jetzt sage, aber ich denke, also meiner Meinung nach wird es so kommen.
Da schauen wir nach. Ich denke, sie werden beide weiterhin koexistieren. Ich denke nicht, dass am Ende eins die Überhand nehmen wird. Denke ich mal nicht. Weil dafür hat Canonical einfach einen zu großen Einfluss.
Ja, aber Canonical isoliert sich mit der Art und Weise, wie sie Snaps verbreiten wollen. Mhm. Und bei Flatpaks ist das eben nicht der Fall. Flatpaks sind so angelegt, dass sie jeder benutzen kann. Und bei Snaps hat man eben den Eindruck, das zentriert sich alles in Richtung Canonical. Und das, denke ich, ist wieder mal ein Fehler.
Ja, ich denke, am Ende wird es wahrscheinlich so laufen, dass Canonical dann irgendwann die Kritik einsieht über Snap und dann zurückrudert und sagt, okay, wir öffnen in dem Fall Snap so ein bisschen. Ich glaube, das wird es am Ende sein. Also, wenn man so jetzt die anderen Taten von Canonical vergleicht, ich denke, ist das auch gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Ja, kann auch sein. Gebe ich dir recht.
Ja, bin ich mal gespannt.
Die zweite Sache war ja bei Manjaro jetzt noch, dass sie FreeOffice als Standard-Text, also Office-Programm einbauen und nicht mehr LibreOffice. Was sagst du dazu?
Ich muss sagen, ich war echt sehr, sehr überrascht, als ich das gelesen habe, dass eine Linux-Distribution mal nicht LibreOffice als standardmäßige Office-Suite anbietet. Oder Suite? Ich glaube, man sagt Suite. Ich glaube, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Oder Suite?
Suite, ja.
Suite, dankeschön. Ja, die werden jetzt FreeOffice als, ich sag mal, vorinstalliertes Programm an oder nehmen. Und das der große Haken dabei ist, dass es nicht Open Source ist, sondern proprietär ist. Es ist quasi so ein kleiner Microsoft Office-Klon, welcher in der Pro-Version, sagte Joe, auch ganz gut läuft, oder?
Ja, also man muss ja jetzt unterscheiden. Das heißt ja nicht, dass das ein schlechtes Produkt ist, ne? Nur weil es proprietär ist.
Nein, auf jeden Fall
nicht. Überhaupt nicht. Ne? Aber die FreeOffice-Version ist eben da eine abgespeckte Version.
Ja, die man sich kostenlos herunterladen kann und ja, nutzen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe sie noch nicht ausprobiert. Werde ich jetzt aber demnächst mal tun und bin mal gespannt, was mich da so erwartet. Ich habe ja schon so ein paar andere Alternativen ausprobiert. WPS Office gibt es da. Ich glaube, die sind auch proprietär. Dann gibt es noch Only Office. Das ist aber eigentlich eher für, ich sag mal, Clouds oder halt online gedacht.
Nicht nur,
genau, es gibt
auch Desktop. Nee, da gibt es auch eine Desktop-Version. Genau. Die muss man aber suchen auf der Homepage.
Ja, genau, es gibt auch Desktop-Editor. Ich glaube, das ist sogar am Ende ein Flatpak sogar. Oder Snappack, oder Snap-Paket. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mir die auch nochmal kurz angeschaut. Ja, ich muss sagen, von den ganzen Alternativen zu LibreOffice ist mir OnlyOffice eigentlich am liebsten, weil ist am Ende dann wieder Open Source. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass FreeOffice da oder SoftMaker steckt ja hinter FreeOffice, da eine dauerhaft kostenlose Version anbietet. Ich weiß nicht, ist da Werbung drin?
Nein, das Einzige ist, du musst dich halt anmelden per E-Mail-Account. Ne?
Okay.
Und das ist ja schon wieder etwas, was viele nicht wollen. Ne? Also du musst sozusagen, damit du das überhaupt freischalten kannst, da bekommst du so einen Freischaltcode und da musst du deine E-Mail-Adresse eben angeben.
Ja, gut. Okay, ja, ist
Und
halt so die
das
Sache.
mögen wahrscheinlich manche Leute nicht. Ne? Das hört sich schon wieder so nach, naja, ich muss was Persönliches von mir preisgeben an.
Und da hört sich am Ende einfach nach Microsoft Office so ein bisschen an. Da musst du dich ja auch anmelden und dies und jenes. Gut, du musst keine Lizenz zahlen, aber ja, das Ganze sieht auch ziemlich wie Microsoft Office eigentlich aus. Also die Oberfläche, was ich da so sehe, ist schon sehr, ja, Microsoft Office geähnelt, aber was natürlich auch den Umstieg darauf erheblich erleichtert.
Ja, und weil du vorhin VPS Office gesagt hast, Deepin OS zum Beispiel hat VPS Office vorinstalliert.
Aber es stimmt. Ja, ich habe auch kurz überlegt, warte mal, irgendeine Distro gab es da, ja? Aber gut, Deepin war's. Okay. Ja, ich. Sag ruhig.
Und VPS ist ja russisch.
Ist VPS russisch? Ich glaube, das kommt aus Amerika. Also ich glaube, das ist von Kingsoft und die sind aus den USA. Aber könnte auch sein, dass ich mich da irre. Ich glaube, die sind in den USA. Jedenfalls, ja, wenn sie aus Russland sind, das ist doch ja, auch nicht schlecht. Was mich bei WPS Office tatsächlich ein bisschen verwundert hat, ich habe das mal so letztens ausprobiert oder auch ein bisschen getestet teilweise, weil ich so auf der Suche nach Microsoft Office Alternativen bin. Also ich selber nicht, aber ich versuche das halt so für ein Video so nebenbei immer mal wieder zu recherchieren halt, was es da für Alternativen gibt. Und was ich bei WPS Office sehr verwundernd fand, dass da sich irgendwie im persönlichen Ordner so ein Ordner mit irgendwelchen chinesischen Schriftzeichen zusätzlich erstellt, wo du keinen Plan hast, was davon ist. Also jedenfalls ist es von WPS Office, aber mehr weißt du nicht. Jedenfalls sieht das mir manchmal nicht ganz so koscher aus. Oder ich
Bist
glaube,
du sicher, dass das chinesisch ist, dieses Schriftzeichen?
es könnte auch japanisch oder ich weiß nicht, jedenfalls eine
Oder
asiatische
russisch?
Schriftart. Nee, russisch, das hätte ich erkannt. Ja, jedenfalls fand ich das schon ein bisschen einschüchternd am Anfang. Aber ich habe auch gehört, unter der Windows-Version gibt es unter WPS Office auch Werbung und so weiter. Und das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so schön. Klar, irgendwie müssen die sich auch finanzieren und das kostet viel, viel Geld. Und ja, aber macht die Benutzererfahrung natürlich ein bisschen
War das denn bei Linux dann
unkomfortabler.
auch so?
Nee,
Bei der Linux-Version war da Werbung drin?
bei Linux war es nicht so. Da gibt es auch eine eigene. Also WPS für Linux ist so ein bisschen abgespalten, habe ich das Gefühl. Da gibt es so eine WPS-Community oder WPS-Linux-Community. Und die entwickeln da tatsächlich auch was selber mit, glaube ich. Ich glaube, das ist auch teilweise Open Source. Ich würde mich nicht drauf festlegen, aber jedenfalls kannst du da auch ein bisschen mitwirken dann und mitentwickeln. Und ja, eigentlich ein spannendes Objekt oder Projekt, aber ja.
Hast du den Caligra auch schon mal ausprobiert?
Caligra? Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Weil das ist ja rein Open Source, ne? Das kommt von KDE.
Caligra? Das habe ich auch noch nicht. Ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nie gehört. Oder erstmal, vielleicht schon mal gehört, aber noch nie benutzt, so groß. Das sollte ich mir auch mal anschauen. Also
Ja, unbedingt.
ist es eine Open, also ist eine Office Suite von KDE?
Ja.
Cool. Das sollte ich mir auch mal anschauen.
Ja, unbedingt. Also es ist ein bisschen, wenn man es jetzt vergleicht mit LibreOffice, sind die Funktionen ein bisschen abgespeckt. Ne? Man sieht es schon, es ist sehr viel aufgeräumter. Manches geht eben nicht, aber für manche Leute, denke ich, ist das absolut ausreichend und in Ordnung. Wenn man jetzt nur Briefe schreibt oder irgend sowas macht, kein Problem. Ist Caligra eigentlich auch ganz nett.
Schön. Also muss ich mal ausprobieren. Es gibt ja auch echt tolle KDE-Anwendungen. Zum Beispiel Kdenlive Live oder sowas fällt mir da ganz spontan an. Oder Ocular finde ich super. Die sich ja auch weiterhin über KDE hinaus halt durchsetzen. Oder KDE Connect zum Beispiel auch als ganz großes Beispiel. Finde ich ja cool. Das ist,
auch Showfoto zum Beispiel. Aber es ist dann, glaube ich, schon gut, wenn man Plasma hat. Als ja, Oberfläche.
Ja, also das funktioniert dann schon besser. Zum Beispiel, ich selber nutze Cardian Live ja zum Videoschnitt und habe Cinnamon als Standardoberfläche. Und was mich jedes Mal aufs Neue nervt und wo ich noch keine Lösung für gefunden habe, ist, dass wenn ich irgendwie was abspeichern will, sich die ganzen Lesezeichen und Orte nicht mit meinem Cinnamon oder mit, ist ja darunter irgendwie so Gnome, nicht damit synchronisieren. Das heißt, ich immer jedes Mal von meinem persönlichen Ordner aus in die einzelnen Verzeichnisse navigieren muss, um irgendwas abzuspeichern oder so. Und das nervt mich schon gewaltig, muss ich sagen.
Ja, das hast du unter Plasma aber dann nicht.
Genau, das ist halt da der Vorteil. Und ich denke, ja klar, da ja, gibt es halt ein bisschen Unterschiede. Aber ich finde, es ist eine perfekte Überleitung auf ein nächstes Thema. Und zwar die Gnome und die KDE-Community selber ist ja schon so ein bisschen gespalten, ja, und momentan sind Gnome und KDE aber gemeinsam an einem Summit, am Linux App Summit 2019 in Barcelona, der beginnt ab, nee, nicht momentan, der beginnt erst ab dem 12. November 2019. Und die beiden werden da auf jeden Fall da gemeinsam an einem Strang ziehen und da versuchen, sich selber so gegenseitig so ein bisschen anzunähern, habe ich so ein bisschen rausgelesen. Und das finde ich ja wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Gab es zwar schon in der Vergangenheit immer mal wieder, dass sich irgendwie KDE und Gnome versucht haben, so ein bisschen anzunähern. Und finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Und das ja, spiegelt ja auch wieder so ein Argument wider, was Linus Torvalds ja eigentlich auch sagt. Wäre eigentlich wirklich super, wenn sich die ganzen Desktops irgendwie zusammenschließen könnten oder wenn halt ganz einfach wir alle ein bisschen mehr an einem gemeinsamen Strang ziehen könnten, als halt irgendwie unsere 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche kleinen Stränge haben, wo jeder halt nur so ein bisschen bedingt vorankommt. Und das finde ich toll, dass ja diese Beziehung weiterhin gepflegt wird und hoffentlich auch in der Zukunft ausgebaut wird.
Also ich habe auch so den Eindruck, dass die Community mehr und mehr fordert, dass man sich mal einig wird und ein gemeinsames Projekt nach vorne bringt, statt immer mehr sich zu verzweigen. Und das geht sicherlich in diese Richtung.
Ja, absolut. Also ich bin gespannt. Ja, wie es so in der Zukunft weitergeht zwischen den beiden riesigen Konkurrenten, würde ich mal sagen. Ich muss ja sagen, ich bin selber eher so Team Gnome. Was bist du für ein Team?
Also, ja, also was soll ich anders sagen? Ich nutze halt auch letztendlich Mate, das ist natürlich Gnome. Und ich mag aber Plasma schon recht gern. Also ich könnte mir auch vorstellen, irgendeine Plasma-Distribution zu nutzen.
Toll, schön. Ja, also ich selber muss sagen, ich habe immer so bis jetzt mit Plasma immer so meine Differenzen gehabt, sagen wir es mal so. Irgendwie, ja, ist nicht so mein Fall. Also jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir gefällt der Gnome, das Gnome-Universum einfach so ein bisschen besser. Ich finde es teilweise nicht ganz so vollgeladen und teilweise finde ich Plasma oder KDE, den Desktop, auch manchmal ein bisschen zu verbuggt, wenn du verschiedene Einstellungen immer wieder umstellst oder so. Oder ja, habe ich leider schon häufig erleben müssen. Ich weiß nicht, ob es an der Distribution lag. Ich glaube, das war Kubuntu, was ich damals benutzt habe für eine Zeit lang. Ich glaube, so ja, gutes Jahr habe ich das, glaube ich, sogar benutzt. Und ja, mir hat es eigentlich schon ganz gut gefallen, aber so die Bugs waren manchmal ein bisschen blöd. Wobei ich jetzt bei Cinnamon auch ein paar Bugs habe, was ich auch nicht schön finde, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja.
Also ich denke, bei Plasma liegt es daran, dass die Entwicklung so schnell vorwärts geht. Und das führt natürlich unter Umständen auch zu Bugs. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich das nicht regelmäßig nutze, weil ich da ein bisschen konservativ eingestellt bin. Ich finde gut, dass sich etwas weiterentwickelt, dass die was machen, aber ich muss nicht unbedingt der Nutzer von sowas sein. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich ebenfalls auch. Also, ja, vielleicht, ich glaube, ja, so, ich finde es halt, ich finde den Fokus manchmal von KDE vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, also ich selber als Laie. Und zwar, ja, wie du sagst, die entwickeln sehr, sehr viele coole neuen Features. Also zum Beispiel das mit Cardio Connect finde ich ja, finde ich immer noch super. Ich glaube, ich sage das jetzt jeden Podcast. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass sie manchmal ihre Bugs nicht ganz oder ihre ganzen Funktionen nicht hundertprozentig aushärten und sich dann lieber auf neue Projekte konzentrieren. Ich denke, das ist jetzt im großen Stil jetzt auch wieder nicht so, aber man merkt es halt schon immer mal wieder. Oder ich habe es immer mal wieder gemerkt und das fand ich auch ein bisschen blöd. Genau, und das ist auch mein hauptsächlicher Grund, warum ich jetzt selber KDE nicht nutze. Ganz einfach wegen diesen kleinen Fehlerchen, die manchmal noch sind. Ja, bisschen schade.
Ja, aber wie gesagt, ich finde es trotzdem super, dass die wirklich so eine Geschwindigkeit an den Tag legen. Da merkt man, da ist Power dahinter, ne? Nicht wie bei anderen Distributionen oder Desktop-Umgebungen, wo sich dann seit Jahren gar nichts mehr rührt. Ich meine, das ist zwar auch dann gut, weil es verändert sich auch nichts zum Negativen, ne? Aber man hat halt bei sowas wie Plasma öfters vielleicht mal ein Risiko. Und ja, ob man das mag oder nicht, das ist halt sehr subjektiv.
Ist ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen eine Abenteuerkiste, kann man nicht sagen, aber ja, naja.
Wobei, wenn man jetzt OpenSUSE in der aktuellen Version, also nicht Tumbleweed, sondern Leap nimmt und dann ein Plasma installiert, das ist schon solide, würde ich sagen.
Doch schon. Also, wobei mein Vater zum Beispiel ein langjähriger OpenSUSE-Nutzer war und er teilweise tatsächlich auch immer mal wieder so ein paar dann Probleme hatte, einfach mit Plasma selber. Oder er hat jetzt zum Beispiel momentan Linux Mint installiert, aber darauf ein KDE Plasma, glaube ich. Und ist dann jetzt witzigerweise dann auf XFCE umgestiegen, weil ihm Plasma einfach so ein bisschen zu buggy war. Was jetzt aber in dem Fall wahrscheinlich eher auf die Kompatibilität zwischen Linux Mint und Plasma zurückzuführen ist. Oder dem KDE Desktop halt insgesamt, weil der wird halt nicht immer offiziell unterstützt. Und ja, aber da gab es halt immer wieder Probleme irgendwie mit Treibern. Ich glaube, er hat nämlich seine ganzen Bildschirme über DisplayPort angeschlossen und das mag irgendwie SDDM nicht so. Also, das ist der Display Manager von KDE oder von Plasma, wenn ich mich nicht irre. Und der kam da nicht so wunderbar mit zurecht. Und jetzt hat er irgendwie seit einem Jahr oder sowas oder seit 1,5 Jahren mittlerweile XFCE drauf. Und ja, also er ist
Also,
damit zufrieden.
was mich mal interessieren würde, weil du bist ja langjähriger Linux Mint-Nutzer, kennst du den FerrenOS? Hast du das auch mal probiert? Weil die ja jetzt auch eine offizielle Plasma-Version bringen, ne, mit Ferren Next. Kennst du das oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so. Ich habe davon irgendwann mal gelesen, aber irgendwie nie angeschaut oder auch nie weiter beleuchtet. Irgendwie ging das mir zwischendurch. Was ist denn das so genau?
Also, das ist ein, wie soll man sagen, Linux Mint Derivat. Also, die haben jetzt als eine Version Cinnamon, das haben sie halt aufgehübscht, aus ihrer Sicht, na, das kann jeder anders sehen. Und jetzt soll aber eine offizielle Version kommen, die Cinnamon ablöst und die dann Plasma als Hauptdesktop hat. Da wäre es die erste oder einzige, also die erste nicht, aber die einzige Linux Mint Variante mit offiziellem Plasma Desktop.
Cool. Also ich selber habe von FerrenOS tatsächlich nicht so viel gehört. Ich glaube, Peppermint OS ist ja auch so eine Mischung zwischen Linux Mint und Ubuntu. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Linux Mint Derivat ist, aber orientiert sich, glaube ich, so ein bisschen an Mint. Was ich selber, ist ja, glaube ich, letztens auch wieder eine neue Version rausgekommen, was ich selber so ein bisschen, ja, irgendwie hat mir das die Oberfläche oder insgesamt das Ganze jetzt nicht so zugesagt. Nicht schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht. Gefühlt einer von vielen, so ein bisschen, ja, mir hat da so quasi der Grund genutzt, warum ich unbedingt Peppermint OS nutzen sollte. So, und Feren OS muss ich mir mal anschauen. Cool. Wie lange gibt es die schon, oder?
Oh, die gibt es schon eine Weile.
Okay.
Aber und, also Peppermint ist eigentlich keine Linux Mint, also es hat Linux Mint Elemente, sagen wir so, aber es ist eigentlich ein Ubuntu-Derivat mit LXDE und XFCE. Und was haben Sie jetzt von Linux Mint? Ich glaube, die Aktualisierungsverwaltung ist
Genau.
von Linux Mint.
Okay,
Bei
gut.
Peppermint jetzt, ne?
Ja, genau. Ja, ich habe mir auch. Ja, ich glaube, ich bin mir irgendwie sicher. Ja, egal. Jedenfalls, ja, muss ich mir mal anschauen. Cool.
Also ich denke, FerrenOS ist auf jeden Fall für Linux Mint Liebhaber einen Blick wert. Aber da sind wir natürlich wieder bei der Zersplitterung, ne? Ist wieder das Thema, reicht es denn nicht, wenn Linux Mint da ist?
Und Linux Mint ist ja eigentlich ein Splitter von Ubuntu, wenn man so will. Und okay, Ubuntu ist zwar weitestgehend auch ein Splitter von Debian, aber ich denke, man kann Ubuntu schon als große eigenständige Distribution sehen.
Würde ich auch so sehen, sehen viele anders, aber würde ich dir recht geben.
Wirklich so viele? Ich denke, hey, Ubuntu gibt es auch schon so lange und hat sich mittlerweile doch auch schon gut von Debian teilweise wegentwickelt, wenn man so will. Also manchmal so ein bisschen von der Philosophie hier, aber ich finde, du hast nicht mehr so krass viele Ähnlichkeiten zwischen Debian und Ubuntu.
Naja, die Paketquellen sind halt teilweise
Ja.
identisch und Ubuntu bedient sich da natürlich, ne?
Ja.
Wenn man nur das betrachtet.
Ja, also ja, der ganze Paketmanager und so weiter, ja gut, ist schon dasselbe. Oder auch die Basis ist schon, ja, sieht man schon sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Aber ich meine jetzt so vom Äußeren her, beziehungsweise vom Nutzungsverhalten, sind ja Ubuntu und Debian komplett unterschiedlich.
Und die Philosophie ist eine ganz andere.
Auf jeden Fall. Tja, cool. Ich glaube, dann wären wir auch schon wieder mit unserer Stunde durch. Das geht super schnell immer, muss ich sagen. Und wir haben, ich glaube, 10% der Themen, die ich heute vorbereitet habe, besprochen. Das ist super. Dann haben wir für nächstes Mal noch viel, viel mehr. Und ja, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Ja, so viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen, oder heute?
Ich denke, wir haben die Stunde durch.
Ja, cool. Nee, ja, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so, wir sehen ja noch alle relativ am Anfang. Schreibt das gerne rein. Ja, da fehlt mir das irgendwie der Faden. Naja, ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat die Stunde so ein bisschen gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Und ich mache vielleicht noch mal ganz kleines bisschen Werbung. Heute oder gestern ist Linux Mint 19.2 erschienen. Und genau, falls ihr da noch nicht so genau wisst, was da alles passiert ist, was die Neuerungen sind, könnt ihr ja mal gerne auf meinem Video, auf meinem Kanal nachschauen. Dort habe ich vor ein, zwei Wochen ein Video hochgeladen, was denn so alles die Neuerungen sind. Genau, könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten schaut auch sehr, sehr gerne bei Joe vorbei. Linux Umsteiger heißt der Kanal. Und das wäre es von meiner Seite aus.
Ja, also ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören, für die Geduld. Wenn ihr jetzt noch dabei seid und diese Worte von mir hört, dann habt ihr durchgehalten. Respekt, finde ich toll. Und wie der Schorsch schon gesagt hat, schaut auch gerne bei unseren YouTube-Kanälen vorbei. Ich habe ja jeden Donnerstag eine News-Sendung mit einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde Neuigkeiten aus der Linux-Welt. Schaut vorbei, vielleicht findet ihr das eine oder andere Thema interessant. Und ja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Freitag. Eine schöne Zeit für euch. Tschüss.
Macht's gut.